Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Pressekonferenz zur Vorstellung des 22. KEF-Berichts. Wir sind hier oben vertreten durch die Vorsitzenden der Arbeitsgruppen in der KEF. Rechts von mir ein stellvertretender Vorsitzender, Herr Schulte. Herr Reimer ist ebenfalls stellvertretender Vorsitzender. Herr Schulte, darf ich dazu noch sagen, es sind die Personalaufwendungen, die Herr Schulte mit seiner Arbeitsgruppe erarbeitet. Herr Reimers ist für den technischen Aufwand zuständig, aber auch für Investitionen und viele andere Dinge mehr, Sachaufwand. Herr Professor Jann weist uns den Weg durch die Irren und Wirren der Methodik, damit wir auch zu einem rechnerischen Ergebnis kommen. Links von mir ist Herr Schönborn, der Geschäftsführer der KEF. Neben ihm dann wieder Herr Professor Dezel, der für den Bereich Erträge zuständig ist, aus allen Bereichen, und Herr Röper, der für den Programmaufwand. Die wesentlichen Grunddaten des 22. Berichts kennen Sie inzwischen. Sie haben sie auch nicht mehr geändert gegenüber dem Entwurf. Die Empfehlung der KEF ist, dass der Beitrag ab 2021 um 86 Cent angehoben werden muss. Diese 86 Cent entsprechen in der Summe 1,5 Milliarden Euro. Das ist der Fehlbedarf, der ungedeckte Finanzbedarf der Anstalten bis 2024. Ausgangspunkt dieser Rechnung waren ca. 3 Milliarden Euro aus den Anmeldungen der Anstalten. Die KEF hat diese Anmeldung sehr kritisch geprüft und Kürzungen bei den Aufwendungen vorgenommen in der Größenordnung von 719 Millionen. Weiter haben wir festgestellt, dass die Anstalten bis 2024 Mehrerträge in einer Größenordnung von 600 Millionen haben werden. Noch dazu kommen Überschüsse, die als Eigenmittel darüber hinaus zur Verfügung stehen. Die Kürzungen verteilen sich eigentlich auf alle Aufwandsbereiche, will ich jetzt nicht vertieft darauf eingehen. Bei den Erträgen ist es vielleicht so, da kann man sehr schön erläutern, wie wir unsere Zuschätzung in diesem Bereich machen. Sie wissen ja, das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil die Zweitwohnungen von der Beitragspflicht freigestellt. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass man sich befreien lässt. Jetzt hat es ist natürlich das Problem gegeben bei den Anstalten und in ihrer Anmeldung, dass kein Mensch weiß, wie hoch die Zahl der Zweitwohnungen ist, weil es gibt halt einfach kein Babbel da irgendwo. Die einzigen, die was über Zweitwohnungen und Bestand wissen, und das ist auch nur ziemlich ungenau, ist dort, wo Zweitwohnungssteuer erhoben wird. Aber auch dieses wird nicht den Anstalten dann mitgeteilt. Das sind Wohnungen, einfach registrierte Wohnungen, und jetzt musste man natürlich da eine Prognose ableiten, wie hoch ist der Ertragsausfall, wenn keine Zweitwohnung Beitrag mehr gezahlt werden muss. Und wir haben uns im Ende dann in der Prognose auch zusammengetan, aber es ist eine erhebliche Summe auch dabei rausgekommen, dass wir das Risiko eines Ertragsausfalls etwas anders gesehen haben als die Anstalten. Am Ende waren wir aber auch da einig. Das ist ja auch nur ein Beispiel für, wie eine Grundannahme, die Veränderung einer Grundannahme zu erheblichen Veränderungen der Gesamtsumme führen kann. Die Ertragszuschätzung ist weitaus komplizierter, aber dafür habe ich zum Beispiel Herr Dezel hier bei mir, der es, wenn ein Bedarf besteht, auch näher noch mal erläutern kann. Betrachtet man jetzt mal die Anmeldezahl von 1,74 € im Verhältnis zu der Empfehlung der Kommission mit der Steigerung von 86 Cent, dann mag das ein bisschen überraschend sein. Fast die Hälfte der Veränderungen durch die KEF ergibt sich durch die Zuschätzung von Erträgen aus den verschiedenen Bereichen. Insofern ist das übrigens auch keine Kürzung, weil die Zuschätzung und die Erträge, die da kommen, die stehen den Anstalten ja auch zur Verfügung. Und mit diesen zusätzlichen Mitteln können ja dann auch Aufwendungen finanziert werden. Hinzu kommen dann noch weitere Eigenmittel, die wir festgestellt haben, und der andere Teil, die andere Hälfte der Veränderungen entfällt auf die Kürzungen. auf der Aufwandseite. Der anerkannte Gesamtbedarf für 2021 bis 2024 aller Anstalten nach den Feststellungen der KEF beläuft der sich auf 38,7 Milliarden Euro. Und im Vergleich zur laufenden Periode, das sind es 36,9, ist es ein Mehr von 1,8 Milliarden Euro. Wenn Sie es prozentual wissen wollen, 4,8% für 4 Jahre und rechnerisch dann 1,2% jährlich. Die Anstalten haben also nicht weniger Mittel zur Verfügung als bisher, wie hin und wieder jetzt gerade behauptet worden ist. Aus meiner rückblickenden Sicht ist das Besondere des Verfahrens zum 22. KEF-Bericht, dass es überhaupt stattgefunden hat. Seit 2016 haben wir ja eine lange und zum Teil quälende Diskussion zu Einsparungen durch Veränderungen in der Struktur oder im Auftrag hinter uns. Diskutiert wurden dann auch das Verfahren, das KEF-Verfahren selbst, zum Beispiel eine Anpassung der Periode auf 2 Jahre oder auf 6 Jahre. Und aus all diesen Erkenntnissen kann ich vielleicht 2 Erkenntnisse nennen, aber die sind auch nicht besonders neu. Gerade die Zahlen des Verfahrens und die Ergebnisse des 22. Berichts machen nochmal deutlich, wie notwendig auch in Zukunft der Blick auf die laufenden Ausgaben der Anstalten ist. Und die Ergebnisse widerlegen diese Theoriediskussion auch zur Indexierung. Wir müssen stets die aktuellen Entwicklungen im Blick haben, wie etwa die Veränderung der Zahl von Wohnungen oder jetzt hier bei den Zweitwohnungen Befreiungen. Aber wir müssen auch die Wirtschaftlichkeitspotenziale auf der Aufwandseite beachten. Die KEF bemüht sich regelmäßig und intensiv darum, zum Beispiel durch Sonderuntersuchungen, durch auch strukturelle Veränderungen zu erreichen. Beispiele dafür sind zum Beispiel die Neuregelung der betrieblichen Altersversorgung oder das IT-Gutachten, das ja eine größere Harmonisierung und Standardisierung in den Abläufen vorsieht, bis hin in die Produktionsbetriebe oder jetzt im 22. Bericht der übergreifende Vergleich der Vergütungsstrukturen der Anstalten. Damit erschließen wir durchaus erhebliche Einsparpotenziale. Insgesamt gelingt es in diesem Verfahren, die Aufwandssteigerungen auch deutlich unter der Preissteigerungsrate zu halten. Mit der Empfehlung von einer Anhebung um 86 Cent erfüllen wir sicher nicht die Erwartungen der Rundfunkanstalten. Das ist uns durchaus aus den Diskussionen jetzt auch schon bekannt. Er bleibt auch hinter dem zurück und weit hinter dem zurück, was jede Indexierung des Beitrags bewirkt hätte. Gleichzeitig gibt es natürlich Preis- und Kostensteigerungen und die müssen aufgefangen werden. Deswegen soll der Rundfunkbeitrag auch angepasst werden. Wir sind im Ergebnis überzeugt, dass die Erhöhung des Rundfunkbeitrags notwendig ist, aber auch ausreichend ist, damit die Anstalten in Zukunft ihre Aufgaben und ihren Auftrag erfüllen können. Ich wünsche mir sehr, dass alle Länder mitziehen und unsere Empfehlungen zügig umsetzen. In den Zeiten der großen politischen Unsicherheit und der Verunsicherung in der Gesellschaft ist auch aus unserer Sicht ein unabhängiger öffentlicher Rundfunk wichtiger denn je. Vielen Dank und jetzt gerne Ihre Fragen. Herr Hartung.
Herr Heidelberger, Sie hatten vorhin beim Forum der Produzentenallianz gesagt, die öffentlich-rechtlichen Anstalten können jetzt dann mit dem Geld, können das Geld sozusagen umschichten. Also können Sie das vielleicht noch mal ein ganz klein bisschen erläutern, weil ein Argument für dieses Indexierungsmodell war ja gewesen, dass Sie flexibler sein können bei der Gestaltung Ihres Programms, Ihrer Distributionswege und so weiter. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen.
Na, da ist die Ausgangsbehauptung einfach schon falsch, ja. Sondern wir haben hier nur ein Rechenwerk zugrunde gelegt, in dem wir verschiedene Aufwandsarten getrennt erfassen wollen und berechnen. Natürlich sind die Anstalten frei, ihre Gelder dort auszugeben, wo sie brauchen. Wir haben nur auch im Interesse der unabhängigen Produzenten, der freien Mitarbeiter, ein Stück weit Wert gelegt, dass der Bereich Programmaufwand, und das ist Programmaufwand, nicht die Bezahlung der Mitarbeiter, die die Anstalten haben, sondern das sind die freien Produktionen, die freien Mitarbeiter, dass dieses nicht völlig frei gehandhabt wird, sondern dass dort zum Beispiel auch die zusätzlichen Mittel, die wir zur Verfügung gestellt haben, gerade für die Produzenten im 20. Bericht und für diese Periode, dass die dort auch ankommen. Und deswegen sehen wir es immer sehr kritisch, wenn gerade aus diesem Bereich Umschichtungen in die Bereiche reingeht, wo die Flexibilität gar nicht so groß ist, wie zum Beispiel im Personalbereich. Da kann man auch nicht so leicht umschichten. Also ich habe auch nicht erlebt, dass man rückwärts umgeschichtet worden sei. Das ist der Grund dafür.
Herr Fischer-Heidenberger, Sie haben ja dieses Umschichten schon bemängelt und festgestellt für die vorangegangene Gebührenbeitragsperiode. Hat sich das fortgesetzt?
Es hat sich auch fortgesetzt und wir haben aber diesmal jetzt darauf verzichtet, nochmals hier einen Abschlag zu machen. Der 21. Bericht hat noch 20% da beinhaltet, weil das wirklich eine wahnsinnig komplizierte Rechnerei wird und wo man im Endergebnis nicht weiß, wo wirklich das Geld genau angekommen ist. Sie müssen dann ja, wir rechnen ja immer über 4 Jahre und gehen aus von einem Basisjahr. Dann müssen Sie für jedes Einzeljahr die Umschichtungen dann nochmals genau benennen und dann schauen, wie sich da die Veränderungen ergeben, weil Sie schreiben ja auch in jedem Jahr dann 2,5% jetzt konkret beim Programm fort. Und deswegen ist es ein wahnsinnig komplizierter, aufwendiger Vorgang. Deswegen haben wir das aufgegeben und wir erwarten auch, dass diese Umschichtungen, die teilweise natürlich auch durch arbeitsgerichtliche Entscheidungen bedingt sind, dass die spätestens ab 2025 dann aufhören. Jetzt hier vorne und dann Frau Tschischke.
Ich hätte dazu eine Nachfrage. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Sie gar nicht mehr prüfen, ob Geld, was für das Programm vorgesehen wird, auch tatsächlich im Programm verwendet wird?
Doch, das prüfen wir sehr wohl. Das beginnt schon damit, dass es einen sogenannten Budgetabgleich gibt. Da schauen wir schon drauf und sehen dann, dass es in der laufenden Periode gerade im Programm 314 Millionen weniger ausgegeben worden ist für den Programmaufwand. Das Geld ist woanders natürlich ausgegeben worden. Oder, jetzt muss ich schon einen Vorbehalt machen, es ist insgesamt weniger ausgegeben worden, als wir im 20. Bericht damals den Anstalten zugestanden haben. Betrifft aber weitgehend die ARD. Nochmal Nachfrage?
Ja, aber das ist ein bisschen eine andere. Und zwar, wie sehr steht eigentlich die KEP unter dem Eindruck, dass in gewissen Ländern die Skepsis gegenüber einer Erhöhung doch sehr groß ist? Kann sie das beeinflussen? Muss sie das nicht beeinflussen?
Es hat uns nicht beeinflusst und wir haben auch in der Vergangenheit schon ähnliche Situationen erlebt, dass man uns gesagt hat, wir haben moderat angemeldet und wir haben ganz normal geprüft, uns hat es nicht beeindruckt. Und ich habe natürlich auch im Vorfeld der Anmeldung häufig gehört, wir melden zurückhaltend an, kann die KEF nicht dann auch zurückhaltend prüfen und so. Ich habe immer die Empfehlung ausgegeben, von uns gibt es keine Zusage in irgendeine Richtung und wir rechnen das, was uns auf den Tisch gelegt wird und wir rechnen nach den Maßstäben, wie wir sie immer anwenden. Darf aber die Frau Tschischke, glaube ich, erst.
Also zum Thema Umschichtung und Programm auch nochmal. Sie haben ja in Ihren Papieren, die hier ausliegen, auch aufgeführt, dass Teile bewilligten Gelder von der ARD speziell gar nicht ausgegeben wurden. Und da was es den Programmaufwand betrifft, auf 413 Millionen Euro auf 4 Jahre. Da würde mich jetzt interessieren, betrifft es nur die ARD oder betrifft es das ZDF auch oder hauptsächlich die ARD? Und zweitens, haben die Sender sich denn dazu irgendwie geäußert? Eine Erklärung?
Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Haben sich geäußert? Natürlich haben wir darüber diskutiert, weil das haben ja alle gesehen. Weil die Anmeldung ist so, wie sie dann gekommen ist und es war schon sehr offensichtlich, weil sich natürlich auch das Geld wiederfinden muss, irgendwo, wenn es nicht ausgegeben wird. Entweder wird es für andere Zwecke eingesetzt oder es wird, ja, ist noch vorhanden. Und dann wird es unter Eigenmittel gerechnet. Und sowohl die Umschichtung haben wir gesehen, wie auch die hohen Eigenmittel, die in diesem Verfahren eine Rolle gespielt haben. Die Gründe, warum man so agiert hat, sind natürlich Einsparungen, offenbar. Es sind vielleicht auch Vorsichtsmaßnahmen, weil man ja nicht davon ausgehen konnte, dass der Beitrag von 17,50 wieder irgendwann mal erhöht wird, weil da gab es ja viele, viele Diskussionen dazu. Also, dass das Vorsichtsmaßnahmen gewesen sein können. Genau kann ich es Ihnen ehrlich nicht sagen, weil ich glaube, die ARD war selber überrascht in der Endphase der Anmeldung, dass zwei Anstalten relativ große Eigenmittel, also vorhandene Mittel noch hatten, die als Überschuss eingerechnet werden mussten.
Noch vielleicht kurz?
Vielleicht einfach kurz ergänzen, weil Sie gefragt haben, wie sieht es bei den verschiedenen Anstalten aus, wenn Sie den Budgetabgleich zur Hand nehmen würden im großen Bericht. Auf der Seite 47 sehen Sie also die Darstellung für die ARD. Das sind die genannten 413 Millionen. Sie sehen zwei Seiten weiter die Zahlen fürs ZDF mit minus 32 Millionen. Und auf der nächsten Seite dann noch kurz das Deutschlandradio mit einer relativ geringen Abweichung. Also vielleicht einfach den Hinweis auf diesen Budgetabgleich. Dort können Sie für die verschiedenen Ertragsarten und Aufwandsarten sehen, wie es sich bei den verschiedenen Systemen entwickelt hat.
Okay, bitte.
Ja. Mich interessiert nochmal grundsätzlich, hat in Ihre Überlegungen, die jetzt zu der Entscheidung geführt haben, zu keinem Zeitpunkt eine Rolle gespielt, dass der Unmut in der Bevölkerung gegenüber des Rundfunkbeitrags bereits sehr, sehr groß ist und auch wächst vielleicht in einigen Teilen der Bevölkerung?
Herr Reimers will darauf antworten.
Diejenigen, die mich persönlich angesprochen haben auf dieses Thema Unmut, habe ich darüber informiert, dass wir bis 2015 17,98 Euro gezahlt haben. Dass wir danach nur noch 17,50 Euro gezahlt haben. Dass die Differenz jetzt 86 Cent sein wird pro Monat. Dass man für diese 86 Cent einen Müsli-Riegel vermutlich nicht kriegen wird. Und dass dann die Summe der Steigerungen zwischen der Periode bis 2015 und jetzt sich effektiv nur um 38 Cent handelt und das nach 8 Jahren. Danach waren diejenigen, die mich darauf angesprochen haben, relativ betreten, dass ihnen diese Zahlen nicht gewärtig gewesen sind und es gab keine größeren Diskussionen mehr.
Vielleicht auch noch eine ergänzende Antwort dazu. Wir haben einen Staatsvertrag und der beschreibt unsere Aufgabe. Wir müssen sicherstellen mit unserem Vorschlag, dass die Anstalten ausreichend finanziert sind im Sinne einer Gewährleistung der Finanzierung. Und daraus wird der Vorschlag entwickelt. Die Politik hat natürlich im Vorfeld auch alle diese Fragen diskutiert. Aber wir können natürlich auch keine Kostensteigerungen, wie sie in vielen Lebensbereichen vorhanden sind, einfach wegdiskutieren. Eingespart worden ist, die Anstalten haben ja auch ein Einsparpaket gemacht. Das wird auch umgesetzt. Wir haben auch noch das ein oder andere zusätzlich dazu getan, dass es Kürzungen gegeben hat. Aber wir haben ein Rechenwerk und wir können beim besten Willen nicht jetzt Stimmungen der Bevölkerung so aufgreifen, dass wir sagen, da nehmen wir jetzt einfach nochmal 10 Cent weniger oder es gibt andere, die Anstalten würden lieber 10 Cent mehr haben. Diese Diskussionen können wir nicht und dürfen wir auch gar nicht nachvollziehen.
Jörg Wagner, RBB. Ich habe mal eine Frage zu Ihrem eigenen Statement, was Sie eingangs gegeben haben, dass Sie hinter der Indexierung zurückgeblieben sind. Das heißt übersetzt für mich, Sie zwingen die Anstalten, hinter der eigentlichen Teuerungsrate zurückzubleiben. Was ist der pädagogische oder der ökonomische Ansatz dafür?
Ja, das ist, ich sag mal, ein weit verbreiteter Irrtum, dass wenn die Gesamtsteigerungsrate unter der Preissteigerungsrate liegt, dass damit die Anstalten ins Programm einschneiden müssten oder Ähnliches. Denn wir haben ja Bereiche, die sich unterdurchschnittlich entwickeln, in diesem Fall zum Beispiel auch die Altersversorgung. Und wir haben in bestimmten Bereichen ganz gezielte Einsparmaßnahmen, also das Paket Auftrag und Struktur, wo die Rundfunkanstalten ja selbst Vorschläge entwickelt haben mit einem Volumen von 338 Millionen im Zeitraum 2021 bis 2024. Wenn ich eine gedachte Ausgangsrate habe, ich sage mal von 2 bis 2,5%, dann mindern diese Einsparungen aus Auftrag und Struktur natürlich die Steigerungsrate. Genauso ist es so, wir haben Kürzungen vorgenommen im Personalbereich wegen des Gutachtens zum Vergütungsniveau und haben gesagt, dort sehen wir Einsparpotenziale. Das heißt, die Rate liegt niedriger als die allgemeine Preissteigerungsrate, aber nicht irgendwie willkürlich nach dem Motto, ihr müsst mal einsparen, sondern mit ganz konkret benannten Feldern, wo Einsparungen aus unserer Sicht möglich sind und gesehen werden oder wo die Anstalten selbst gesagt haben, wir brauchen gar nicht einen Zuwachs von 2%. Ich habe das Beispiel in der Altersversorgung genannt, was im Grunde genommen dort stagnieren die Ausgaben im Grunde genommen. Und insofern vertreten wir die These, wir gleichen Preissteigerung in unseren Berechnungen aus. Wir unterstellen für Personal einen Zuwachs von 2 bis 2,5%. Beim Programmaufwand sind es ebenfalls 2,5%. Beim Sachaufwand rund 2% BIP-Deflator. Und davon werden dann abgesetzt solche konkret benannte Einsparbeträge. Und da kommt man dann per Saldo auf die besagten 1,2%. Das vielleicht einmal zur Erläuterung.
Zusatzfrage noch ganz kurz. Die Anstalten haben ja schon im Vorfeld reagiert und meinten, dass man Programm einsparen müsse, um mit dieser Summe auszukommen. Sie sagten genau das Gegenteil. Gibt es da nicht irgendwie eine Kommunikation zwischen Ihnen und der ARD, dass man das irgendwie den Herren und Damen dort deutlich machen kann? Ja, das ist doch eine gute
Frage. Ich würde gerne noch zu diesem Thema Indexierung etwas ergänzen. Schauen Sie, wir haben Positionen, wo wir, wie vorhin bereits gesagt, als Kommission Entscheidungen getroffen haben, indem wir bestimmte Dinge nicht anerkennen. Beispiel, jetzt geistert im Moment durch alle Journalien, dass die Verbreitung der Programme in SD-Qualität über die Satelliten nicht mehr möglich sein wird. Ja, das haben wir als KEF durchgesetzt. Parallel dazu erkennen wir aber an einen Zuwachs der Verbreitungskosten über die IP-Netze, Stichwort Streaming, Stichwort Mediatheken, um 75%. Das heißt, diese Fragestellung, gehen wir da so sehr pauschalisiert ran oder schauen wir sehr differenziert hinein, kann ich ganz klar beantworten. Da sind wir sehr differenziert. Aber an manchen Stellen wird es dann eben deutlich kürzer.
Ich würde gerne noch einen Punkt ergänzen, Herr Wagner. Jetzt eben sind ja schon angesprochen worden, dass gerade im Programm bei der ARD doch in der laufenden Periode schon heftig eingespart wird gegenüber den KEF-Ansätzen. Wenn dann als Reaktion von einzelnen ARD-Anstalten auf den Vorschlag der KEF erfolgt, man müsse dann Kürzungen vornehmen, womöglich beim Regionalprogramm, dann verwundert mich das schon sehr. Denn jetzt ist ja mehr Geld vorhanden, als benötigt wird. Das zeigt ja die Analyse, zeigt der Budgetabgleich. Und dann davon zu reden, dass man hier eben noch in dieses Regionalprogramm einschneiden müsse, das ist schon irritierend, ja.
Ja, nochmal zur Obertagesspiegel. Nochmal zu diesen Eigenmitteln, den eingesparten Programmen. Das sind ja vor allen Dingen DDR und SWR, das sind hohe Beträge. Ist es eigentlich für eine gute Idee, dass es quasi noch einen zweiten Finanzausgleich innerhalb der ARD gäbe, dass möglicherweise vom WDR und SWR Gelder fließen, möglicherweise zum RBB? Ich komme aus Berlin und Sie verstehen, dass ich jetzt beim RBB spreche.
Lassen Sie mich vielleicht kurz mal allgemein nochmals erläutern. Wir haben diese Thematik natürlich gesehen, aber die Anrechnung der Eigenmittel ist immer ein Thema gewesen, immer. Diesmal sind sie nur besonders hoch und deswegen haben wir auch da mal betrachtet, welche Wirkungen hat es denn eigentlich, wenn eine oder zwei Anstalten viele Eigenmittel haben, die eingerechnet werden in die Finanzbedarfsrechnung, also letztlich in den Rundfunkbeitrag, in die Erhöhung. Und welche Auswirkungen hat dieses auf die anderen Anstalten? Und da finden Sie eine Tabelle oder zwei Tabellen sogar, 212 und 213, weil sie ausdrücklich darauf hin, die sehr deutlich machen, was manchen Anstalten dadurch fehlt, dass die anderen so hohe Eigenmittel haben. Das finden sie. Diese Tabellen haben auch schon eine große Wirkung erzielt, insofern, dass man den Finanzausgleich, bei der Regelung des Finanzausgleichs eine Einigung gefunden hat inzwischen und auch eine Anpassung da vornimmt. Also der Saarländische Rundfunk und Radio Bremen sind nach dem Vorschlag, wie er jetzt auf dem Tisch liegt, würden dann entlastet. Jemand anders muss es aber bezahlen. Fragen Sie mich nicht, ich habe das Papier noch nicht gelesen. Ich weiß, dass es gestern eingegangen ist, wer das im Einzelnen dann zahlt. Aber das ist wieder dann ein Ausgleich, aber ein kleiner Ausgleich. Auf der anderen Seite, der Zufluss, das, was die einzelne Landesrundfunkanstalt bekommt, ist jetzt dann 1836, wenn es so festgesetzt wird, mit der Zahl der Wohnungen der Kfz und Betriebe im Sendegebiet. Und da werden die Gremien heftig drauf schauen, dass möglichst dieses Geld bei ihnen bleibt. Und deswegen sind es immer heftige Auseinandersetzungen, wenn es darum geht, wie wird die ARD das Erste finanziert, wer finanziert welche Tatorte, wie verteilt man dieses. Da spielt es eine große Rolle.
Herr Detzel. Ja, vielleicht noch eine kleine Ergänzung dazu. Es gibt auch Effekte, Verteilungseffekte mit umgekehrtem Vorzeichen. Deswegen werden Sie in Unterlagen auch Hinweise zu Investitionen finden. Wenn eben eine Anstalt hohe Investitionen tätigt, dann gehen die Mittel in die ARD, werden aber dort wieder geschlüsselt verteilt. Das heißt, wenn man sich einen Einzelaspekt herauspickt, dann ist es eben eine Sicht der Dinge. Die Wechselwirkungen insgesamt führen zur Gesamtfinanzierung. Und deswegen ist es, glaube ich, ein richtiger Weg, am Ende die Entscheidung über die Verteilung in dem einen Finanzausgleich in die Hände der Anstalten zu legen. Weil die ganzen Wechselwirkungen im Einzelfall, die sich auch noch von Jahr zu Jahr unterscheiden, je nachdem, ob gerade viel oder wenig investiert wird, jeweils gerecht aufzuteilen, ist eigentlich etwas, was von außen kaum möglich ist. Deswegen, wir weisen auf diese Probleme hin, auch auf die Folgewirkungen, aber die Lösung muss bei den Anstalten liegen dafür.
Vielleicht noch wichtig zu ergänzen ist, dass das interne Verteilmechanismen sind dann innerhalb der ARD und das nicht den Beitrag als solchen nochmals erhöht.
Ja, das ist wichtig. Der Finanzausgleich innerhalb der ARD ist in dieser Erhöhung mit eingepreist. Er wird nicht nochmal oben drauf gelegt, sondern die ARD hat eine Größenordnung, was aus diesen aus der Erhöhung zufließt, gerechnet wohlgemerkt. Und da wird nicht mal nochmals irgendwas obendrauf gelegt, sondern bisher ist der Finanzausgleich ja bei 1,6%. Das ist gesetzlich festgelegt durch Staatsvertrag. Und nach dem Vorschlag der ARD soll er in den ersten zwei Jahren bei 1,7% dann sein, also steigen, und in den nachfolgenden zwei Jahren dann bei 1,8%, also über den Daumen gepeilt 1,75 soll es dann die Zahl sein. Diese Summe daraus müssen dann allerdings die ARD-Anstalten selber in der Aufbringung beschließen. Ist nichts, was obendrauf kommt.
Ja, du. Die Länder ihrem Vorschlag vor einigen Jahren, den Beitrag noch weiter zu senken, nicht nachgekommen sind, wurde ja gesagt, das Geld, was jetzt sozusagen übrig bleibt, wird als Rücklage gelegt, dass die Sender irgendwann darauf zurückgreifen können. Haben sie ja darauf zurückgegriffen, wenn ich den Pressemeldungen der Landesrundfunkanstalten glaube. Ist es da nicht doch richtig, wenn ARD und ZDF sagen, wir haben 18,35 ausgegeben? Und dann wirklich diese wahre Differenz nur bei einem Cent liegt, denn das Geld ist ja jetzt ausgegeben worden, die Milliarde, glaube ich, die an Rücklagen da lagen. Oder liegen die doch bei Ihnen?
Nein, das verkennt jetzt das gesamte System. Ich rechne jetzt auch nicht zurück, was jetzt in dieser Periode rechnerisch bezogen auf den Rundfunkbeitrag ausgegeben worden ist. Es gab eine Rücklage, die von ganz weit zurückkommt, aus der Vorperiode von 1,5 Milliarden. Die hat dazu geführt, unter anderem dazu geführt, dass in dieser Periode man ohne Beitragserhöhung auskam, sogar mit einer Absenkung. Wir haben dann weiter festgestellt, dass gleichwohl nochmals in der Größenordnung von 530 Millionen Überschüsse da ist, also nicht Überschüsse, das darf ich jetzt gar nicht sagen, sondern nochmals mehr Erträge da sind. Und dann haben wir den Ländern empfohlen, eigentlich müsst ihr, weil der Beitragszahler soll ja nur so viel zahlen, wie eigentlich gebraucht wird, dieses dann nochmals für eine Absenkung herzunehmen. Das hat der Gesetzgeber, also die Länder, nicht gemacht. Dieses Geld ist als Rücklage dann angesammelt worden. Das wird jetzt natürlich für die nächste Periode aufgebraucht, eingerechnet. Bei uns ist eingerechnet. Zum Teil ist es von der ARD zumindest auch in Anspruch genommen worden, um die Kabeleinspeiseentgelte damit zu finanzieren. In der Summe ist es nachher dann gleich, ja, weil es muss ja irgendwo finanziert werden und dann stehen halt nicht mehr so eine hohe Rücklagensumme zur Verfügung, wie sie ursprünglich mal war. Aber es ist alles mit eingerechnet.
Ja. Ich würde die Gelegenheit gerne nutzen, auf eine dieser Zusatzinformationen zu verweisen, weil wir ein paar Ihrer Fragen vorweg geahnt haben. Also die Zusatzinformation 1 beschäftigt sich unter der Nummer 2 zum Beispiel mit der Behauptung, die wir eben hatten, kein Inflationsausgleich. Und unter Ziffer 1 mit der Behauptung, nicht mehr Mittel als bisher, also 1835, 1836. Und die Kernaussage ist dabei ja tatsächlich, der Beitrag allein, also der monatliche Beitrag allein ist kein Indikator dafür, wie die Finanzausstattung der Rundfunkanstalten ist, weil es viele andere Faktoren gibt. Aber ich will das jetzt nicht nochmal vorlesen, sondern würde Sie einfach gerne darauf verweisen. Da gibt es dann im Übrigen noch eine Auseinandersetzung mit ein paar anderen interessanten Thesen. Zum Beispiel, dass es eine Umverteilung zu Lasten der ARD gäbe oder eine langfristige Verschiebung der Beitragsanteile zu Lasten der ARD. Oder auch zur Behauptung, wer einspart, wird bestraft. Also das vielleicht einfach mal als Hinweis auf die Unterlage, die Ihnen dort vorliegt.
Ja, Jakob Huber klärt im Interview. Und zwar, daran anschließend nur ganz kurz, also Tom Huber hat ja den ARD-Vorsitzenden hat in den vergangenen Tagen mehrmals gesagt, bei 1836 sehen wir Zeiten knappereren Kassen entgegen. Diese Aussage würden Sie also demnach nicht teilen, oder so Sie da richtig verstanden haben.
Ja gut, Tom Buro ist jetzt Vorsitzender der ARD und muss die generelle Linie vertreten, aber gerade beim WDR sind ja die Eigenmittel besonders hoch. Also beim WDR sehe ich das jetzt überhaupt nicht. Und wir oder unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Anstalten ausreichend finanziert sind. Und dieses haben wir auch damit jetzt sichergestellt, dass zusätzlich zu allen bisherigen Einnahmen, das muss man ja immer sagen, diese 86 Cent plus ist ein Plus. Rundfunkbeitrag wird ja gezahlt, mal Wohnungen und ja, und jetzt wird 86 Cent obendrauf gelegt. Die anderen Erträge, die ja auch noch da sind, die sind ja auch im Steigen. Auch da haben wir Veränderungen teilweise vorgenommen. Aber ich kann nicht erkennen, dass die Anstalten nicht ausreichend finanziert sind. Sonst hätte der Vorschlag auch anders aussehen müssen.
Die nächste Frage zu dem Kienbaum-Gutachten, was Sie in Ihren Zusatzinformationen auch ansprechen. Zunächst die Frage, gibt es eine Möglichkeit, dass das veröffentlicht wird, weil es gab das Kienbaum-Gutachten, das Gegengutachten der Anstalten. Wenn ich es richtig verstehe, sind beide aus Steuer- bzw. Beitragsgeldern finanziert. Also gibt es da eine Möglichkeit, dass zu veröffentlichen? Und die zweite Frage dazu, Sie sagen, das Gutachten zeigt, dass Vergütungsniveau der Rundfunkanstalten gegen den öffentlichen Sektor fällt erhöht aus. Das ist ja jetzt keine Neuigkeit, das ist ungefähr schon diese Diskussion, ist glaube ich so 10 Jahre alt, wenn man sich also auch Medienberichte von vor 10 Jahren anschaut. Wieso haben Sie sozusagen so ein Gutachten erst jetzt überhaupt einen Auftrag gegeben? Sie kommen jetzt mit diesem Ergebnis, was im Grunde eigentlich schon sehr, sehr vielen Menschen bekannt ist. Also das hat mich etwas verwundert.
Besonders wichtig ist vielleicht, dass in diesem Gutachten auch Konsequenzen daraus gezogen werden, indem wir in einem ersten Schritt gesagt haben, wir denken, dass man über die Jahre 21 bis 24 hinweg jedes Jahr 0,25% des Personalkostenvolumens absenkt. Das heißt insgesamt in diesem Zeitraum etwa 60 Millionen an Einsparungen. Die Aufteilung können Sie dort nachlesen. Also das ist, denke ich, schon ein weiterer Schritt. Die Untersuchungen, die wir heute haben, sind schon sehr viel konkreter als das, was wir in der Vergangenheit als Grundlage gehabt haben. Es gab Anfang der 2000er Jahre das sogenannte Hay-Gutachten, was bei Weitem nicht so in die Tiefe ging, während wir jetzt von Kienbaum, Kienbaum ist eigentlich als Firma ja auch bekannt dafür, dass sie Vergütungsberatung machen, dass sie also sehr detailliert auch Daten vorliegen haben über konkrete Bezahlung in anderen Wirtschaftsbereichen und im öffentlichen Sektor. Insofern sind wir da, glaube ich, tatsächlich von der Konkretisierung der ganzen Dinge sehr viel näher dran, als das in der Vergangenheit gewesen war. Und im Übrigen gilt wie immer im Leben, wenn etwas in der Vergangenheit vielleicht noch nicht genug gemacht worden ist, dann muss man die Konsequenz daraus ziehen, es zu tun. Was die Veröffentlichung angeht, gehen wir in der Regel davon aus, dass diese Gutachten, die wir in Auftrag geben von Seiten der KEF, der internen Meinungsbildung dienen. Wir haben in diesem Fall auch die vertraglichen Verpflichtungen mit den verschiedenen Beteiligten, dass wir nicht veröffentlichen können, ohne weiteres jedenfalls. Und hier kommt ja ein besonderer Punkt dazu, dass es ja um viele personenbezogene Daten geht. Dort wird nicht der Einzelne im Namen benannt, aber wir haben ziemlich tiefgehende Aufschlüsselungen. Deswegen haben wir bisher jedenfalls davon abgesehen, schon deswegen, weil der KEF-Bericht nicht vorliegt, dies zu veröffentlichen, aber vielleicht kann der Geschäftsführer dazu in der Lage noch was sagen.
Ja, vielen Dank. Ich wollte eigentlich nur noch hinzufügen, dass ich ein bisschen Sie insofern beruhigen kann, dass die Zusammenfassung, also die wesentlichen Ergebnisse im Bericht selbst auch abgedruckt sind. Ja, da finden Sie also sozusagen die Quintessenz des Gutachtens dann auch abgedruckt, noch umfangreicher, als es jetzt in unserer Zusatzinformation der Fall ist.
Meine Frage, konnten Sie aus den Anmeldungen erkennen, für welche großen Sportrechte sich die Öffentlich-Rechtlichen in den nächsten Jahren bemühen werden? Die sind immer so verschwiegen, das verstehen meine Frage.
Nein, das können wir nicht erkennen, wird auch für uns gegenüber nicht offengelegt, ist auch nicht notwendig. Das ist in der Tat die Programmhoheit der einzelnen Anstalten. Aber Sie haben ja auch in den letzten Tagen gehört, dass die ARD darauf verzichtet, diesen Teil ihres Etats zu erhöhen, sondern die vorgesehene Erhöhung für den Sportrechtebereich wird ja eben jetzt genutzt für den internen Finanzausgleich. Also es bleibt bei der ARD bei rund 250 Millionen pro Jahr.
Weitere Fragen?
Ja, genau. Ja, Sie sprechen ja davon, dass die Anstalten mit Mitteln ausgestattet werden sollen, damit sie ihren Auftrag erfüllen. Da würde mich natürlich schon interessieren, inwiefern Sie sich in Ihrer Arbeit tatsächlich auch anschauen, ob das passiert, wo es vielleicht in geringem Maße oder zu geringem Maße passiert und wo der Auftrag eventuell übererfüllt wird. Ich sage nur ein altes Stichwort, ist keine Neuigkeit, dass es also wirklich zieht. Es sind meines Erachtens etwa 100 Krimiserien und Reihen, die ARD und ZDF aktuell im Programm haben. Und da fragen sich, glaube ich, schon manchmal Leute, ist das überhaupt noch Programmauftrag? Und also vielleicht auch, weil Sie sind ja alle gestandene Medienexperten, da denke ich schon, gucken Sie sich das dann in der Weise auch inhaltlich an, die Auftragserfüllung, oder sagen Sie, nein, wir gucken einfach nur, dass die Gelder jetzt nicht zu niedrig liegen im Vergleich zum letzten
Kapitel? Ja, dazu gibt es zwei Antworten. Also die erste ist die ganz klare, dass die Anstalten eine Programmautonomie haben und dass niemand, also weder die Politik noch wir, den Anstalten irgendwelche Vorschriften machen dürfen, wofür sie ihr Geld ausgeben. Das ist auch mehrfach vom Verfassungsgericht bestätigt worden. Und das hat ja auch gute Gründe, also dass da sozusagen nicht irgendjemand aus irgendwelchen Gründen da versucht reinzufuschen. Die zweite Antwort ist, wir gucken uns trotzdem an, was die Anstalten machen. Das ist der sogenannte Leistungsbericht im im Bericht. Da gucken wir uns im Prinzip, also wir können uns jetzt nicht sagen, ja, dass zu viele Krimiserien oder was weiß ich, zu viel Sport, aber wir dokumentieren ja ziemlich genau sozusagen, wofür das Geld ausgegeben wird, sowohl bei den großen Programmen, bei den dritten Programmen, auch im Hörfunk. Und man sieht dort, wo die Schwerpunkte der Anstalten liegen. Mehr als dass wir das offenlegen können, dass wir das transparent machen, dürfen wir nicht. Aber es ist nicht so, dass wir uns damit nicht beschäftigen.
Kapitel 4, Leistungsbericht, ganz
Ja. Also die Literaturempfehlungen sind gut, die von hier oben kommen. Aber ich will trotzdem nochmal anknüpfen an die Frage, wir dürfen nicht ins Programm eingreifen, aber es gibt natürlich außer unserer Einrichtung, der Kommission, andere Einrichtungen, die viel näher am Programm sind und auch die Möglichkeit haben, im Programm jedenfalls Kritik zu äußern oder mitzuwirken. Das sind die Gremien. Und aber es wird jeder Rundfunkrat, jeder Verwaltungsrat natürlich auch da sich ein Stück weit zurückhalten, indem aber dort kann man natürlich über das Thema Übererfüllung, wie Sie es sehen, dann durchaus diskutieren. Zu dem Thema Untererfüllung, wir haben ja jede Menge von Untersuchungen gemacht, auch in den zurückliegenden Jahren, wo wir geschaut haben, was kostet eine Sendeminute, ich sage es jetzt mal einfach ganz, ganz einfach, was kostet eine Sendeminute, mache ich mal lieber den Hörfunk, beim WDR, beim NDR, beim Bayerischen Rundfunk, beim Saarländischen Rundfunk. Und daraus können Sie natürlich Dinge ableiten. Man nimmt dann nicht natürlich den Saarländischen Rundfunk oder Radio Bremen, weil die natürlich relativ wenig Mittel haben, sondern man schaut, was ist so die Mitte, der Durchschnitt. Und wenn Sie allein den Durchschnitt zugrunde legen, da gibt es Untersuchungen zu den Produktionsbetrieben, dann sehen Sie, dass dort erhebliche Einsparpotenziale möglich sind, unabhängig davon, dass man natürlich die Programmhoheit inhaltlich angeht. Und das sind die anderen Themen auch. Sie haben ja gerade das Vergütungsgutachten genannt. Wir haben ein IT-Gutachten in Auftrag gegeben, um mal zu schauen, was da an Potenziale vorhanden sind, wenn man enger zusammenarbeitet, wenn man standardisiert. Und da sind auch erhebliche Potenziale da. Ehrenrettung für die Anstalten, muss ich sagen, diese Gutachten, die haben ja nicht nur finanzielle Dinge, sondern da werden diese Dinge auch umgesetzt, also wirklich, und dann sieht man, und das steht auch im Bericht, dass es durchaus auch zusätzliche Möglichkeiten da noch gibt, weil wenn man mal anfängt, was Gemeinsames zu machen und nicht in jeder Anstalt getrennt zu arbeiten, dann sieht man, dass man vielleicht auch noch mehr Geld sparen kann. Okay.
Herr Fischer Heidelberger, Sie hatten im letzten Bericht, glaube ich, ja auch nochmal, Sie hatten gerade die Produktionsunternehmen, die Produktionstöchter schon erwähnt, große Unterschiede in der, sag mal, Wirtschaftlichkeit festgestellt. Hat man sich das nochmal angeguckt? Hat sich da was verändert? Und vor allen Dingen bei denen, die, sagen wir mal, unter Marktbedingungen eigentlich gar nicht rentabel wirtschaften könnten, etwas verbessert? Und zweite Frage, in Ihren Handreichungen, kriegt ja, oder in ihren Richtigstellungen sozusagen von kursierenden Behauptungen, kriegt ja vor allen Dingen die ARD auf die Mütze. Ist da jetzt die Stimmung entsprechend schlecht oder redet man noch miteinander?
Ja, wir reden miteinander, das ist selbstverständlich. Nein, wir reden immer miteinander, aber es ist halt immer die Frage, wie man auch miteinander umgeht, wie fair man sich da verhält. Zu dem anderen Thema hat sich was verändert bei den Produktionsbetrieben. Da gibt es jetzt keine neue Untersuchung. Die kommt erst beim nächsten Zwischenbericht. Die Produktionsbetriebe sind aber Teil des Sparpakets, das ja auch umgesetzt wird. Und deswegen sind wir auch schon interessiert daran, wie sich da und wo sich dann was da verändert hat. Also muss ich leider vertrösten, das kommt erst im nächsten Bericht. Noch eine Frage da vorne?
Ja, ich hätte noch mal zu den Renten auch eine Frage. Ich habe jetzt im Bericht, wenn ich das richtig gesehen habe, der Posten sinkt sozusagen auch bei der ARD. Inwiefern, also ich lese da nur mal ein kurzes Zitat von Verdi vor, ist schon auch wieder ein paar Jahre älter, aber wo Mitarbeiter in den Tarifverhandlungen zur Altersversorgung gesagt haben, über die Intendanten, sie würden selbst Millionen abzocken und uns die Renten kürzen. Das ist jetzt vielleicht etwas polemisch von den Mitarbeitern damals so formuliert, aber zeigt ja auch so ein bisschen so ein Empfinden. Meine Frage dazu ist, haben die denn auch einen Einfluss quasi, dass Sender intern dort eine Gerechtigkeit hergestellt wird? Also Hintergrund ist jetzt, wenn man sich jetzt noch die Zuwächse der Renten in den letzten Jahren dort anschaut, wo sie transparent sind, sind die ja doch zum Teil enorm. Haben Sie da einen Einfluss drauf oder sagen Sie einfach so, dass es der Rentenpott macht damit, was ihr wollt?
Das ist ja eigentlich ein Schwerpunktthema der KEF über die hier handelnden Personen hinaus in den letzten 10, 15, 20 Jahren gewesen, dass immer wieder regelmäßig Gutachten von der KEF in Auftrag gegeben wurden, selbst Untersuchungen vorgenommen worden sind und die KEF darauf gedrängt hat, Absenkungen vorzunehmen und zwar immer unter der Zielrichtung Niveau des öffentlichen Dienstes, was uns im Prinzip dort der richtige Vergleichsmaßstab, auch bei der Einkommensentwicklung im Übrigen, zu sein scheint. Und jetzt muss man wissen, die Altversorgungen sind alle tarifvertraglich geregelt. Das heißt, wenn man Eingriffe in die Altversorgung machen will, dann braucht man Tarifvertrag und den müssen immer mehrere unterschreiben. Und deswegen hat es doch sehr lange Verhandlungen in den letzten Jahren gegeben. Wir hatten uns in der KEF über die letzten Berichte auf zwei zentrale Forderungen konzentriert. Die eine war, wir wollen, dass die laufenden Anpassungen nicht mehr so erfolgen wie bei den aktiv Beschäftigten, sondern weniger. Das ist die Formel X minus 1, die dort jetzt immer genannt wird. Also die Renten steigen in Zukunft um 1 Prozentpunkt weniger als die Aktivbezüge mit einigen Detailregelungen, die man noch beachten muss. Und der zweite Punkt, dass wir gesagt haben, die alten Versorgungsverträge müssen gekündigt werden, die noch liefen. War schon auf einem reduzierten Niveau, aber immer noch relativ hoch, müssen gekündigt werden und es muss ein neuer Tarifvertrag abgeschlossen werden nach dem Muster des MDR, der schon vor längerer Zeit so einen Tarifvertrag abgeschlossen hat, einen sogenannten Beitragstarifvertrag. Das ist ja, wie Sie sicher wissen, ich sag mal, der neue Trend oder die Diskussion in der Alterssicherung überhaupt, dass man sagt, es werden keine bestimmten Leistungsniveaus mehr gesichert, sondern der Arbeitgeber sagt, ich zahle einen Beitrag, der wird in eine Versorgungskasse eingezahlt und dem Arbeitnehmer oder später dem Rentner steht dann das Ergebnis dieser Anlage zu. Auf diesen Punkt haben wir so sehr gedrängt, weil es die Risiken für die Anstalten doch deutlich reduziert, während wir bei den Altversorgungen sowohl das demografische Risiko wie das Zinsrisiko von den Anstalten zu tragen haben und damit im Ergebnis vom Beitragszahler, ist es jetzt bei diesem neuen Versorgungssystem so, dass die Beiträge gezahlt werden im laufenden Prozess für die aktiven Arbeitnehmer und damit ist aber im Prinzip die Belastung geregelt und man hat keine Zukunftsrisiken mehr. Dies waren die beiden zentralen Punkte, die wir als KEF über die letzten Jahre immer wieder gefordert haben. Die tarifvertragliche Neuregelung ist zustande gekommen, nicht nur bei der ARD, sondern auch bei ZDF und Deutschlandradio nach dem gleichen Grundprinzip. Insofern sehen wir dann deutlichen Fortschritt und damit ist jetzt für eine längere Zeit, ungefähr bis 2030, wenn ich das so aus dem Kopf richtig sage, ist das System jetzt geregelt. Man kann natürlich immer darüber diskutieren, ob man in den Altversorgungen vielleicht noch mehr Absenkungen hätte vielleicht vornehmen wollen. Aber am Ende braucht man immer zwei zum Tango oder wie das heißt, dass das im Tarifvertrag müssen alle unterschreiben. Und wir haben hier die Entlastungsbeträge beschrieben in der Größenordnung von gut 1,5 Milliarden über den Zeitraum 2021 bis 2024. Man muss noch ein bisschen differenzieren, was darauf unmittelbar im Beitrag wirksam wird. Aber das ist vielleicht jetzt im Moment nicht so wichtig. Also wir bekommen eine ganz erhebliche Entlastung. Und die führt eben dazu, dass wir insgesamt bei der Altersversorgung, was mancher immer noch im Kopf hat, nicht die Kurve nach oben haben, sondern die Bruttoaufwendungen der Altersversorgung sind ungefähr konstant über die letzten Jahre hinweg. Wir haben aber natürlich nach wie vor und immer stärker das Problem, dass Zinserträge niedriger ausfallen, als es in der Vergangenheit angenommen wurde. So, Entschuldigung, das ist ein kleines Kurzreferat, aber weil Sie so gefragt haben. Und wenn Sie nach der Gerechtigkeit fragen, das Vergütungsgutachten zeigt nicht unbedingt, dass die höheren Einkommen besonders hoch dotiert sind bei den Anstalten, sondern genau genommen ist ein etwas gegenteiliger Effekt durchaus erkennbar, dass gerade in den unteren Kategorien, die vielleicht bei den Anstalten auch nicht so ganz schlecht sind, überhaupt vom Niveau, aber dass bei den unteren Kategorien eher noch eine etwas stärkere Besserstellung gegenüber dem öffentlichen Sektor da ist. Das steht auch drin, ja?
Danke. Nach dem Kurzreferat wollte ich nur darauf hinweisen, Sie sehen, wie schwierig unser Geschäft ist. Ja, das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt, die betriebliche Altersversorgung. Und die geht natürlich in Deckungsstücke rein, die geht in Bilanzmodernisierungsgesetz rein, in Deckungslücken. Und überall müssen wir uns irgendwie hier zusammenfinden, auch mit den Anstalten, und nach guten Lösungen suchen. Und das haben wir hier in ganz besonderer Weise getan. Und die anderen Themen sind aber häufig nicht minder kompliziert. So, noch weitere Wortmeldungen? Sie sind noch wissensbedürftig?
Ja. Im Gespräch mit Intendanten und Direktoren ist es immer so ein bisschen schwierig. Gibt es verschiedene Perspektiven auf die Vergütungslevels? Medien vergleichen es dann manchmal mit dem Gehalt der Kanzlerin oder des Bundespräsidenten, oder die Direktoren liegen über den Ministerpräsidenten der jeweiligen Bundesländer. Was halten Sie denn für einen richtigen Maßstab für die Intendanten und für die Direktoren? Oder soll das in der Debatte einfach immer so weitergehen, ihr verdient ja viel zu viel, mehr als der oder die? Was ist dann ein guter Maßstab? Auch weil Sie ja wissen, welche Verantwortung diese Direktoren und Intendanten tragen, oder vielleicht auch, weil Sie ja kleine Rundfunkanstalten ja vielleicht auch nicht in dem Maße tragen. Also was ist dann ein guter Maßstab Ihrer Meinung nach?
Das müssen Sie vielleicht eher sogar die Gremien fragen, welchen Maßstab Sie da zugrunde legen. Also wir sehen uns da außen vor, jetzt in so eine Entscheidung reinzugehen und dort zu sagen, wir kürzen jetzt den Gesamtbedarf um ein paar Millionen oder sonst was, weil wir meinen, die Intendanten haben eine zu hohe Bezahlung. Die Diskussion findet bei uns nicht statt, weil das ist wirklich was Unternehmenspolitisches in der Spitze. Und da müssen wir auch ein Stück weit davon ausgehen. Also ich kann den Vergleich mit der Kanzlerin, diese Diskussion kennen wir ja alle, aber da sind wir auch überfordert, was da der richtige Maßstab ist. Sie haben, ja, wo sollen wir dann den Maßstab hier hernehmen, wenn Sie sehen, was bei den IHKs gezahlt wird, was bei den Krankenkassen gezahlt wird, und so weiter. Gibt es viele Einrichtungen, die auch öffentlich sind. Ja? Also das ist ja nicht so, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk die einzige öffentlich-rechtliche Einrichtung ist, die dann ihren Spitzenleuten dann auch entsprechende hohe Bezahlungen gibt. Mag sie nicht zufriedenstellen, aber ist so. Ja, ich sehe keine Wortmeldung mehr. Dann bedanke ich mich ganz herzlich auch für das rege Interesse hier, dass Sie hier waren. Ist alles spannend und kann Ihnen nur empfehlen, auch mal in den Bericht hineinzuschauen. Wir haben uns bemüht, auch ein Stück weit mehr Transparenz zu schaffen, indem Sie nämlich unsere Zahlenwerke ein bisschen besser nachvollziehen können. Danke, dass Sie da waren, und einen schönen Abend und viel Spaß bei der Arbeit, das wollte ich sagen, nicht viel Arbeit.